Ja, vor ein paar Wochen habe ich eine Botschaft gebracht aus Jakobus, Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Und heute werden wir ein bisschen weiter in diesem Buch schauen. Wir werden 7 bis 10 heute durcharbeiten. Aber wenn wir einen kleinen Blick zurückschauen, dieses Buch von Jakobus ist ein praktisches Buch. Es ist ein Buch, die, so können wir so sagen, für uns gegeben ist, dass wir sehen, wie wir leben sollen. Unsere Werke, das, was wir tun, natürlich, wir wissen, dass wir verdienen nicht unsere Rettung dadurch. Das Buch geht nicht darum. Was das Buch ist, es ist ein Buch, die zeigt, wie wir als Gläubigen leben sollen. Und wenn man zurückschaut in dieses Buch, es gibt interessante Sachen, zum Beispiel in Kapitel 3 hat sehr viele da von der Zunge gesprochen, wie gefährlich es ist. Und dann in Kapitel 4, wo ich letztes Mal hier eine Botschaft gebracht hat, da haben wir praktisch die Heilmittel für Weltlichkeit angesprochen. Und es ging hier an Begehrlichkeit und an Freundschaft mit der Welt. Das ist das Thema hier in Kapitel 4, wie es begonnen hat. Und Jakobus hat hier die schrecklichen Situationen dargestellt. Vergessen wir nicht, das sind Gläubige, das sind Leute in Gemeinden, die hier unter sich in, wie es hier so genannt ist, die haben Kämpfe gehabt, die haben Streitigkeiten, die haben Auseinandersetzungen, die sind nach ihrer eigenen Lüste gegangen und die haben dann auch keine richtige Frieden in ihr Herz gehabt. Das haben wir letztes Mal, als ich an diesem Kapitel hier was gepredigt hat, haben wir das durchgearbeitet. Aber als ich jetzt zu diesem Abschnitt kam, für heute, als ich an dieses gearbeitet habe, habe ich es ganz klar, was hier auch gestärkt gesehen. Und auch, ich möchte heute das hier in diesen Text überbringen. Ich glaube, diese Stelle zeigen hier heute, dass viele Gläubigen, rede von gläubigen Christen, haben keine Ahnung, was echte Buße ist. Und wir werden das hier ansprechen und wir werden sehen, was der Jakobus hier dazu sagt. Wir meinen meistens, ist es so, dass wir bitten um Vergebung, wenn irgendwas geschieht, und dann ist die Sache erledigt, ich habe Buße getan, fertig. Und dann gehen wir unsere eigenen Wege. Und wenn wir weiterdenken, es ist egal, wo wir schauen heute, und das ist in ziemlich viele Ecken, ob es in die Schule ist, ob es in die Familie ist, Arbeit oder in der Politik, der Mensch ist sehr leichtsinnig geworden. Sehr leichtsinnig über Taten gegen anderen. Oder ihre Verantwortung für was die falsch gemacht haben. Und die lassen das oft stehen und korrigieren das nicht. Und wenn ich das so sage, dann sage ich auch, der Prinzip ist, wir versuchen nicht erwischt zu sein. Das ist leider das, was heute ist. Wir verstecken uns. Wir wollen nicht erwischt sein mit was wir tun. Und wenn dann wir erwischt sind, dann eine schnelle Bitte um Vergebung und die Sache ist erledigt. Das ist die Tatsache. Und ich rede von der Welt, ich rede auch von der Gemeinde, Gemeinde Christi. Heute. Es ist leider ein großes Problem geworden. Ein anderes Problem, das wir heute haben, ist, dass in unserer Kultur die Prägung ist, auszufinden, wer schuldig sein soll für meine Probleme. Das ist sehr groß geworden. Oft hören wir, wenn jemand Hilfe braucht, die gehen hin zu jemand und die sagen, ja, was ist in deiner Kindheit geschehen? Und dann schieben die alle diese Sachen auf die Eltern oder auf anderen und so weiter. Und leider, wie gesagt, das wird dann so heute so angenommen. Wenn wir an die Familie denken, was ist in deiner Familie in der Vergangenheit passiert? Warum bist du so heute? Es ist ihre Schuld. Oder die Schule. Die Schule hat mir irgendwas Falsches beigebracht. Oder meine Umgebung. Und alles, was mir passiert ist, ist Schuld für meine Benehmen oder meine Taten heute, wie ich reagiere zu Sachen. Leider ist das, was heute in unserer Gesellschaft so abspielt. Ich bin ein gutes Beispiel, wenn ich an meine Familie denke. Ich bin in ein Haus aufgewachsen mit zwei Trinkern. Mein Vater war ein starker Trinker und mein Onkel. Wenn ich an diese beiden denke und was oft dann im Haus geschehen ist, es könnte heißen, dass wir Kinder ihm oder den beiden nachfolgen und wir müssen auch Trinker sein. Oder wir müssen Probleme haben durch die Zustände, die uns als Kinder passiert sind. Kann ich die Schuld geben an meinen Vater oder meinen Onkel wegen ihrer Trinkerei? Wenn ich zum Beispiel ein Trinker geworden bin, dann kann ich sagen, ja, die haben mich dahin geführt. Eigentlich nein. Weil wir haben eine Verantwortung vor Gott für unser eigenes Leben. Egal, was in meinem Leben passiert ist, ich habe gerade letzte Woche in Grafenwöhr, wo ich gepredigt habe, eine Predigt gebracht über mein Leben, wie viele Probleme da war so, und dann ich habe das mit Psalm 139 verbunden mit einigen Verse. Und da habe ich deutlich gezeigt, was schrecklich einem passiert ist in die Vergangenheit, muss mich nicht so weit bringen heute, dass ich sagen, ich muss das so weitermachen, weil ich kann nicht dafür, es ist nicht meine Schuld. Jeder hat die Möglichkeit zu entscheiden. Und das ist der Punkt. Gehen wir an den Text für heute. Hier in Vers 7 bis 10, wir haben hier ein Heilmittel für diese schreckliche Situation, die damaligen Leser. Die haben Krieg, die haben Streiten, die haben Auseinandersetzung. Wenn du mal denkst, in Gemeinde, ja. Die haben sich über die Menge Sachen da gestritten, über was die Bibelauslegungen sind oder vielleicht andere Sachen, wie es heute in Gemeinden geht. Wenn eine rote Teppich haben oder ein anderer blauer Teppich, dann gibt es eine Gemeindeschmaltung. Das kommt dann oft vor mit so unnötigen Sachen. Und das ist hier, was diesen Texten hier so anspricht. Ich lese vor Vers 7 bis 10. Ordnet euch daher Gott unter und den Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihre Sünde. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Klagt über euren Zustand, trauet und weint. Aus euren Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Beugt euch vor den Herrn, dann wird er euch erhöhen. Ein sehr, sehr wichtiger Text, was wir hier heute ansprechen. Gehen wir erst an Vers 7. Hier in diesem Text, wir müssen an was Besonderes denken. Die Leute damals und auch heute, die Gläubigen, die müssen sich unter Gott sich stellen. Das ist unheimlich wichtig für mich, für euch, für uns alle. Und daher sagt es in Vers 7, ich lese es nochmal vor, ordnet euch daher Gott unter. Wir müssen uns Gott unterordnen. Und dann steht's, und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Eine sehr interessante Bibelstelle. Dieser Befehl hier ist sehr wichtig, wenn wir von Gott gesegnet sein wollen. Und ich glaube, jeder hier heute Morgen möchte von Gott gesegnet werden. Es ist der gleiche, wenn wir nach hinten weiterlesen in Vers 10, wo wir schließen werden heute. In Vers 10 ist es ähnlich, wo die Rede ist von Demut, beugt euch vor den Herrn. Hier in Vers 7 ordnet euch daher Gott unter und in Vers 10 beugt euch vor den Herrn. Diese Demut ist so eine wichtige Sache. Gott hasst Hochmut. Und oft stellen wir nicht vor, wie hochmutig wir sind. Ich habe öfter gesagt hier in der Gemeinde, früher habe ich gedacht, dass meine Schüchternheit war eine Art Demütigkeit. Ich war demütig nicht. Schüchternheit, wenn du das genau anschaust, ist nichts mehr als Hochmut. Ich habe schon einige gehabt, die kamen dann auf mich zu und sagten, wie kannst du das so sagen? Aber wenn du Fragen hast, dann will ich dir helfen, das zu erklären. Es ist so. Wir stellen uns oft so, als ob wir wirklich demütig sind, und im Grunde genommen sind wir hochmutig. Und so, Demut steht im Vordergrund, wenn wir uns Gott unterordnen. Das ist das erste Voraussetzung. Wir müssen uns vor Gott demütigen. Und was sehen wir hier in Vers 7? In 7, die erste Teil hier, wir sagen 7a, ordnet euch daher Gott unter, steht hier. Und dann in Vers 10 sind Zusammenfassungen gefasst hier. Und das ist hier, was die Leser brauchen. Und wir genauso heute. Wir können sagen, zwischen Vers 7 und zwischen Vers 10 haben wir 8 Befehle. Es gibt hier 8 Befehle, die erklären, wie die Leser sich demütigen soll und sich Gott unterordnen. Und wir sind heute die Zuhörer, wir lesen das. Und wir müssen auch lernen, uns Gott unterordnen zu können. Wir müssen erkennen, dass Gott zu unterordnen beinhaltet gehorsame Schritte. Du kannst nicht Gott unterordnen in ein Gebet, wo du das sagst und dann nicht danach gehst. Das geht nicht. Hier, wir werden sehen, ist es ein gehorsamer Schritt, so dass wir den Herrn dienen können. Ein unheimlich wichtige Sache. Gehen wir weiter in Vers 7. Die müssen der Teufel widerstehen, sagte Jakobus zu der Leser. Und er sagt das zu uns heute auch. Wir müssen der Teufel widerstehen, aber ich erstaune manchmal, wie Christen das so verstehen. Steht da in Vers 7, ordnet euch daher und Gott unter und den Teufel widersteht. Dann wird er von euch ablassen und fliehen. Eigentlich hier, wir haben einen Befehl. Es ist ein Befehl, nicht von dem Teufel zu rennen. Wir haben oft Angst vor ihm. Wir brauchen nicht von ihm zu rennen, aber wir wollen ihm ohne Angst widerstehen. Ich gebe so einige Beispiele, wie manche das so machen. Ich meine nicht, wie manche versuchen, vor der Teufel zu stehen. Und das ist oft leider so, dass sie das tun in ihrer eigenen Kraft. Vergessen wir nicht, dass der Teufel fast, nicht alles, aber fast dasselbe Macht wie Gott hat. Der war so geschaffen. Gott weiß das. Aber er ist nicht stärker als Gott. Das müssen wir wissen. Und heute gibt es viele, die da stehen und die wollen versuchen, der Teufel mit ihrer eigenen Kraft den Teufel wieder zu stehen. Es gibt genug Christen, die falsch das machen. Zum Beispiel, es gibt oft diese Jesus-Marsche. Die Leute haben Mut, sowas zu versuchen. Die wollen in eine Stadt gehen, die wollen eine Stadt reinigen. Das habe ich schon öfter gelesen. Ich habe selbst nicht mitgemacht, aber da wollen die hinein in ein Gebiet kommen und der Teufel da binden und dass er kein Markt hat. Das wird oft getan heute. Und so die Leute laufen da mit Fahnen, die lassen die immer hin und her bewegen und durch ein Gebiet gehen und da treiben die den Teufel aus. So meinen die. Aber unser Text spricht ganz was anderes an. Der Teufel wird von uns flehen, aber nicht aus dieser Art und Weise. Wir dürfen nicht von der Teufel wegrennen. Das heißt, so in der Schrift, in 1. Petrus 5, Vers 9. In 1. Petrus 5, Vers 9 steht es dort, widersteht der Teufel, indem ihr unbeirrt am Glauben festhalten. Merkt ihr den Unterschied hier? Hier ist es zusammen verbunden mit meinem Glauben. Ich dürfte nicht irren, ich muss Gott vertrauen, ich kann nicht in meiner Kraft gegen den Teufel kämpfen. Es geht nur mit Gott und seiner Kraft. Es kann nur in der Macht des Herrn getan werden. Ein anderer Bibelvers ist Epheser. Schau mal, Epheser, Kapitel 6, Vers 10. Hier steht geschrieben, nun noch ein Letztes, sagt er hier. Nun noch ein Letztes. Lasst euch von Herrn Kraft geben. Hör das? Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und das ist eine Tatsache, wir können nicht gegen den Teufel mit unserer Macht. Es geht nur, wenn wir in der Kraft des Herrn tun. Aber die Frage, die wir stellen, ist, wir stehen wieder den Teufel, aber wie? Die Bibel gibt uns eine wunderbare Antwort dazu. Und wir können wieder gegen den Teufel so stehen, und das ist durch die Schwert sein Geist, wir reden jetzt von Christus, und das Wort Gottes. Schau mal in Epheser, Kapitel 6, Vers 17. Hier haben wir eine Bibelstelle, die uns sagt, setzt den Helm der Rettung auf, und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist was? Das Wort Gottes. Und wenn wir zurückschauen in den Evangelien, wo Jesus in die Wüste ging damals und er musste mit dem Teufel kämpfen, was hat der Herr benutzt, der Teufel gegen ihn zu stehen? Wenn ihr das genau anschauen, er nutzt das Wort Gottes. Er gibt uns Beispiele da und dann ist der Teufel von ihm entflohen. Aber nicht lang. Er kommt bald wieder. Und das ist mit uns auch. Er wird flehen, aber wir müssen immer wieder und wieder so feststehen können. Und wenn wir diese Weise der Teufel widerstehen wird, er wird von uns fliehen, weil Gott hat das so geordnet. Das ist Gottes Wege, mit dieser Feind Gottes zu arbeiten. Ich möchte hier was sagen und eine Warnung geben. Versuche nicht, den Teufel wiederzustehen, wenn du nicht den Weg den Herrn richtig gehst oder dass du in Sünde lebst. Du wirst dann selbst angegriffen werden. Das sind ganz falsche Wege, die oft passiert wird. Er wird dir auslachen. Er gehorcht nur denen, die fest sind im Herrn und dem Herrn richtig vertrauen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Lassen wir jetzt hier weiterschauen in unsere Texte heute Morgen. Damals, die mussten sich Gott nähen, sagte Jakobus. Hier steht es in Vers 8, suchet die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Wascht die Schuld von euren Händen. Eure Sünde reinigt eure Herzen, ihre Unentschlossenen. Hier sehr deutlich gibt er einige Dinge hier in diesem Text. Wir können nicht der Teufel widerstehen, wenn wir nicht uns Gott nähern. Wir müssen näher zu Gott kommen und wir müssen Gott unterordnen. Wir müssen uns vor Gott demütigen, sonst können wir solche Sachen überhaupt nicht machen. Die beiden hängen zusammen und sind untrennbar. Wir müssen uns richtig, wie gesagt, die Nähe Gottes suchen und wir müssen ihm unterordnen. Ja, wir können nicht mit der Teufel spielen und dann auch natürlich ihm widerstehen, wenn wir nicht verstehen, um was es geht. Das ist hier ein geistlicher Kampf, die nur mit Gottes Hilfe geht und in seiner Kraft durch sein Wort. Und dadurch sind die Wirkungen, wo der Teufel besiegt sein kann. Ein Beispiel heute möchte ich auch bringen, wenn ein Ehebrecherin, wenn eine Ehebrecherin, sagen wir, Buße tut und Schutz dann von ihrem Mann haben will, weil sie das in Ordnung gebracht haben, dann muss sie auch der andere Mann aus ihr Leben wegschicken. Sie darf nicht mit ihm mehr verbunden sein. Sie darf nicht mit ihm wieder Kontakt haben und so weiter. Sonst kann ihr Mann sie nicht schützen von den vorigen Liebhaber. Das sind so Sachen, was wir wissen von Gottes Wort, dass es sehr wichtig ist. Wenn wir im Glauben uns Gott nähern, dann nähert Gott uns. Er kommt näher zu uns. Ich gebe ein Beispiel von einem Mann, den wir in unser Haus hatten, vor einigen Jahren. Ich habe diese Geschichte einigermaßen erzählt, aber jetzt sage ich was von Eduard wieder. Das war ein Penner, der auf der Straße 25 Jahre gelebt hat. Der kam zu Glauben durch die Gemeinde. Und dann hat er bei uns einige Jahre gewohnt. Wir hatten ihn in unser Haus gehabt. Und es war mit ihm ein großer Kampf immer mit Alkohol. Ein großes Problem. Und er hat öfter Sieg gehabt, aber er hat eine Verlangen. Er wollte seine alte Krumpel am Bahnhof und in die Stadt und die Stellen, wo er früher eigentlich wohnungslos war, übernachtet hat und so weiter. Der wollte denen das Evangelium bringen. Aber Eduard war sehr schwach. Er hat nicht die Möglichkeit, dahin zu gehen und dann zu sagen, nein. Er würde mit denen reden und was ist das Erste, was die tun? Die bieten ihm was zu trinken. Und er kann das nicht lassen dann und nimmt das aus Höflichkeit und so weiter, fällt wieder rein. Das haben wir öfter mit ihm erlebt. Und da müssen wir auch erkennen, es gibt Punkte in unserem Leben, wo wir vielleicht eine Schwachheit haben. Und in unserer Schwachheit, bis wir von den Herrn Kraft bekommen haben und wissen, wir können sowas machen, dann dürfen wir sowas nicht tun. Das war sein Problem. Er hat dieses nicht völlig den Herrn, von ihm die Kraft bekommen, das zu lassen. Und so war es für ihn ein großes Problem. Auf der einen Seite er wollte Gott gehorchen und auf der Seite war er sehr schwach. Wer sagt noch weiter, hier was Wichtiges. Die müssen sich reinigen, innerlich und äußerlich. Steht hier geschrieben, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünde, reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Hier haben wir zwei Befehle. Zwei Befehle hier, und noch was kommt, sind auch wichtig, wenn wir uns Gott nähern wollen. Das erste ist, wascht die Schuld von euren Händen. Was meint er hier? Was sagt er hier? Das ist hier ein Bild, die wir sehen sollen. Ist es ein Bild oder ein Symbolik, Weg zu sagen, eine Möglichkeit zu sagen, hör auf mit den äußerlichen sündigen Taten, die du tust. Die müssen weg, die müssen gestoppt werden. Und das ist ein Problem oft für Leute. Zum Beispiel die Zunge und die Hände sind die meisten gebrauchten Instrumente von Sünde. Das haben wir in Kapitel 3, das werden wir auch entdecken, wenn wir das durcharbeiten werden. Wir werden sehen, die Zunge ist ein sehr, sehr, sollen wir sagen, gefährliche Sache. Sobald was da aus dem Mund kommt, das ist wie ein Feuer, die in Wald, ein Wald in Brand ansetzt und du kannst es nicht zurückholen. Das ist das Problem mit der Zunge. Und mit den Händen, wenn du einiges tust, du tust auch Sachen, was jetzt nicht wieder zurückgebracht sein können. Und deshalb gibt er uns diese Symbolik und sagt, wasch die Schuld von euren Händen. Wasch die Schuld, auch können wir sagen, von eurem Mund. Und dann geht er weiter und er sagt hier, ihr Sünde reinigt eure Herzen. Das andere war außen. Jetzt geht er nach innen und er sagt, reinige eure Herzen. Wir sollen nicht die Welt anschließen, aber unser Herz soll rein und pur sein. Wir sollen vor den Herrn stehen mit ein reines, pures Herz. Aber er geht weiter. Er sagte nicht nur, wäscht die Schuld. Er sagte auch nicht nur, reinigt euer Herzen. Dann kommt er zu einem Punkt, wo wir alle Schwierigkeiten haben. Er sagte, ihr Unentschlossenen. Findet ihr oft in so einer Situation, wo ihr nicht entschlossen seid, was kann ich machen, was soll ich tun? Wir können nicht unentschlossen sein, weil er muss entweder ein Ja oder ein Nein zu Gott sagen, Nähe bei ihm zu sein. Gott will nicht Kompromissen haben. Ich kann nicht hinkommen und sagen, Gott, ich höre auf mit dieser Sache, aber, weißt du, ich lasse ein bisschen dabei. So geht das leider nicht. Ich will nicht sagen leider, es ist schrecklich, wenn sowas passiert. Ja, wir können nicht unentschlossen sein, weil er muss entweder ein Ja, Gott muss ein Ja oder ein Nein haben, ihm zu nähren. Beispiel, und das habe ich öfter miterlebt, wie Leute so sind. Wenn ich zurückschaue, als ich viel Seelsorge gemacht habe, ich habe in der Seelsorge Männer betreut, die mit Suchtproblemen belastet waren. Wenn an diese Situation mir noch zurückschaue und mit allen, ob es Alkohol war oder ob es Drogen war oder Sexuales, müssen die total Abstand davon halten. Wenn die das nicht lernen, sich entscheiden, sich entschließen, wirklich das aufzuhören und so weiter dabei, dann haben die große Schwierigkeiten. Ich habe oft gesehen, wie eine fast weg von irgendwas ist, aber die lassen ein bisschen Spielraum noch. Deshalb steht es im Alten Testament in Sprüche, für den Mann ein Problem hat mit einer Prostitut, er sollte nicht vorbei ihr Haus laufen. Er sollte was? Rum einige Straßen weiterlaufen, so dass er nicht in die Gefahr kommt, wieder da reinzurutschen. Sieh, das sind so praktische Sachen, die Gott uns so sagt. Und oft mit diesen Leuten habe ich gesehen, wie die Spielraum lassen haben und ohne Konsequenz zu sein, sind die in die Sache dann wieder gefallen. Und das passiert dann leider oft, bis die zu dem Punkt kommen, wo die wissen, es gibt Konsequenzen, die müssen entschlossen werden. Und natürlich in Gottes Kraft können die das nur schaffen, dann wird's getan. Wir können nicht Gott nähen, wenn wir unentschlossen sind. Kommen wir jetzt zu Vers 9. In Vers 9 hier, die Leser damals, die müssen wahre Buße tun. Und das ist hier ein unheimlicher, wichtiger Punkt. In Vers 9, hier sagte er, klagt über euer Zustand, trauert und weint. Aus eurem Lachen muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham. Was will ich hier sagen von diesen Versen, was wir jetzt gelesen haben? Buße ist nicht nur eine Entscheidung, aber noch eine Herzänderung. Ich entscheide mich für irgendwas, aber mein Herz muss damit betroffen sein, es muss auch verändert werden. Und das kann nur passieren, wenn ich das wirklich ernst und mit Gott zusammen tun. Tatsache ist, jeder kann sich jemanden entschuldigen und trotzdem keine Buße tun. Das erleben wir ständig, wo Menschen hinkommen und sagen, ganz schlicht und einfach, oh bitte Entschuldigung für was ich gemacht habe. Ja, das passiert. Und dann sagen wir, ja, das ist okay. Aber das ist dann in dem Fall, wenn es so gemacht ist, das ist keine echte Buße. Wir müssen eine Umwandlung machen. Und ich lese hier, was der Schrift sagt. Die müssen, wie wir sehen von unserem Text, die müssen Buße zeigen in ihrer was? In ihrer Gefühle, in ihrer Worte und in ihrer Taten. Das Gesamte ist zusammengebracht hier. Klagt euren Zustand, trauert und weint. Hier erkenne ich, dass ich falsch liege. Wenn ich Buße tun will, dann muss ich sagen, ich habe falsch gemacht. Ich liege falsch. Ich erkenne, ich bin schuldig und ich soll mich schämen darüber. Das ist auch wichtig. Und was deutlich hier zu sehen in diesen Texten auch ist, dass unsere Gefühle betroffen sein soll. Wie kannst du herzlos, ohne Gefühle, eine Sache machen, die dein Herz verändern soll? Das ist unheimlich wichtig, finde ich. Und so, wenn wir diesen Texten hier sehen, was hier deutlich ist, wir sollen Worte hier verstehen, was hier geschrieben ist. Was deutlich hier ist, ist, dass unsere Gefühle betroffen sein soll und wir sollen Worte von Traurigkeit sagen. Wir sollen auch darüber weinen. Das ist hier ein Bild auch, das was geschehen ist in meinem Herzen. Und so wir sehen, dass wahre Buße enthält Gefühle, es enthält Worte, es enthält Taten. Verschiedene Sachen kommen zusammen. Es ist nicht nur das, ach, ich habe was gemacht, ach, bitte vergib mir, ja, leichtsinnig. Das wird sehr leicht heute getan. Und so, ich sage es wieder, eine einfache Entschuldigung ist nicht hier, was gemeint ist, wenn echte Buße getan wird. So sehen wir das in diesen Stellen hier. Das ist ein Aufruf, wie wir so wissen, zum Buße, aber damit hängt zusammen die Demütigung vor Gott. Ich muss mich vor Gott demütigen und ich muss auch vor der Person oder die Betroffenen auch mich demütigen. Und das hängt zusammen hier mit was echte Buße ist. Schauen wir ein bisschen weiter. Die Buße, die müssen damals die Buße zeigen, äußerlich und innerlich, sagte unsere Stelle. Außer euren Lachen, steht's hier, muss Traurigkeit werden, aus eurer Freude Bestürzung und Scham, das heißt Niedergeschlagenheit. Ich muss erkennen und bekennen, dass was ich gemacht hat, richtig mich betroffen hat und ich bin wirklich traurig über das Ganze. Ich bin wirklich so, dass ich das nicht mehr tun wollen und so weiter. Das ist eine Sache, wo mein Herz damit auch bewegt wird und ich werde dann auch verändert. Und so, wenn wahre Buße getan wird, sie zeigt sich sehr deutlich an, wie der Person betroffen reagiert. Wie reagiere ich, wenn ich Buße tun? Ist es mir eine per se Sache, auch leichtsinnig? Nein. Es ist eine ernste Sache. Wenn eine Sünde konfrontiert ist und echte Buße passiert, dann sind eine Reihe von Reaktionen zu erkennen, sagte hier Jakobus. Und was sind die? Das ist ganz deutlich in unserem Text. Lachen wandelt sich in Trauer. Trauer für was getan war. Ja, ich fühlte mich schuldig, das ist nicht richtig, was war, und ich habe Trauer. Freude wird bestürzen, Bestürzung geben und Scham. Ich schäme mich für was ich getan hat. Und dann eine andere Sache hier, was auch vorkommt. Einer weint über seinen Zustand. Und durch diesen ganzen Prozess hier ist eine Buße getan, Herz wird verändert und dann ist eine echte Sache passiert. Aber wir können fragen, warum diese Reaktionen? Warum diese Reaktionen? Weil wir Betroffenen, weil die Betroffenen erkennt, wie die sind. Wenn ich irgendwas gemacht habe, gesündigt, und ich muss Buße tun, ich muss wissen, was falsch war, ich muss das erkennen und ich schäme mich dafür dann, ich beuge mich unter vor Gott und vor der Mensch und da stehe ich in dieser Haltung und dadurch hat, wie gesagt, diese verschiedenen Sachen hier binden sich zusammen, so dass wir wissen, hier das böse Herz ist offenbart und sie sind nackt dargestellt. Das ist das, was passiert. Und sie können sich nicht zudecken, Scham und Bestürzung kehren ein. Das kehrt ein. Aber dann, wenn diese Buße getan wird, dann hat man nachher eine Freude. Und warum ist der Freude? Weil man dann sich Gott unterordnet hat und Gott hat geholfen, dass wir mit denen, die wir irgendwas gemacht hat, das in Ordnung gebracht hat, wirklich vom Herz. Und nicht nur eine Entschuldigung. Und so hier erkennen wir, dass echte Buße keine leichte Sache ist. Die Schrift nimmt das nicht leichtsinnig. Die Schrift sagt nicht, dass Buße ist, oh, tu Buße, vergib mir, und weg. Das ist hier nicht der Fall, wenn wir das hier so lesen. Viele meinen, sich zu Buße, zu Entschuldigung ist Buße. Das ist nur der Beginn. Das ist der Anfang. Ein guter Start. Aber, wie gesagt, es hat andere Sachen, die damit verbunden sind. Und ich soll hier auch sagen, dass ich sagen soll, dass uns als Christen, wir sollen nicht dann hier sagen, oh ja, dann muss mein Leben ständig traurig sein. Das ist hier nicht, was der Text sagt. Ich sage über diese Sache traurig sein. Na? Und unser Leben ist, wenn wir mit den Herrn gehen, voller Freude. Voller viel Sachen, wo wir uns sagen können, ah, der Herr ist herrlich. Aber wenn wir Buße tun und müssen, und so nur eine sündige Christen leben ist traurig, ohne Frieden, wenn wir so bleiben. Aber Gott sei Dank, wir haben diese Möglichkeit, Buße zu tun. Wir haben diese Müdigkeit, Gott unterzustellen. Und wie unser Text hier so auslegt und so weiter und deutlich sagt, dann können wir mit Gott zusammen sein. Wir können näher bei ihm sein. Und wenn wir zurückgehen zu der ersten Stelle, wir können der Teufel dann widerstehen. Das ist sehr wichtig. Kommen wir zu dem letzten Vers jetzt, und das ist Vers 10. Die müssen sich demütigen vor dem Herrn stellen. Steht da in Vers 10, beugt euch vor den Herrn, dann wird er euch erhöhen. In Vers 7, was haben wir gehabt? Ordnet euch der Herr Gott unter. Und so, das hier gibt uns den, es gab hier uns der Anfang, wie wir uns Gott nähern kann, und dann hier, dann ist das hier mit diesen beiden Versen gebracht. Und jetzt haben wir hier, der 7 wurde anfangen, Vers 10 hier, jetzt haben wir das Schlusswort, und wir sehen, dass Vers 7 und Vers 10 einander ergänzen. Erst, wie gesagt, in 7, beugt euch, und dann der nächste ist, ordnet euch runter in Vers 10. Und so, wenn wir lernen, dass Demut in diesem Form hier, was hier gesagt ist, vor ihm beugen ist, dann werden wir uns ihm unterstellen. Das ist so sehr wichtig. Der einzige Weg, uns in Gottes Nähe zu erhöhen, ist, dass wir uns demütigen. Du kommst nie vor Gott mit einem hohen, stolzen Herz. Gott will, dass wir vor ihm uns beugen. Denken wir an alte Königreiche, und das ist eine ähnliche Situation, aber natürlich, wenn wir mit Gott Dingen vergleichen, da ist, wir haben keine vollkommene Beispiel. Aber in den alten Königreichen, es war der Regel. Es war der Regel, dass ein Diener immer sich vor den König hinbeugen muss, so dass er sich zeigt, dass er unter der König sich stellt. Na? Und nur wenn ein König bittet, dass er sich erheben darf, hat er dann sich erhoben. Das war früher unter dieser Königreiche. Bei Gott ist es noch mehr. Es ist noch mehr. Er kann unser Herz durchschauen. Er weiß, wenn ich mich vor ihm beugen, wenn ich mich hinstellen da und vor ihm demütig versuchen zu sein, er liest mein Herz und er sieht mich durch im Herz, wie ich bin. Ich kann ihm nicht täuschen. Er weiß schon, was da ist. Und er weiß genau, wenn ich mich dahin beuge und sage, oh Herr, ich will das jetzt nicht mehr machen, aber vielleicht in 10 Tagen kommt wieder was vor, aber ich versuche es nicht zu machen. Er sieht das auch, wenn wir solche Zweifel in unseren Gedanken haben. Gott weiß alles. Wir können nicht von ihm heimlich halten. Und so, er kann unser Herz durchschauen und kann sehen, ob unser Demut echt ist. Gott kennt mein Demut, ob es echt ist oder ob es nicht echt ist. Und wenn es so ist, dann dürfen wir vor ihm erheben und in seine Nähe sein. Wenn wir uns demütigen, dann stehen wir auf und wir haben Gemeinschaft mit dem Herrn. Eine Tatsache. Zum Schluss heute Morgen, wir haben hier gelernt, hoffentlich, dass wir unter Gott uns stellen müssen. Ich denke, für keine heute war das eine Frage. Aber man hat jetzt eine bessere Gedanken und besser Verständnis, was es heißt, sich Gott unterzustellen. Warum herrscht der Teufel in unser Leben? Warum? Weil Gott nicht an erster Stelle ist. So kommt es hier aus in unsere Texte heute. Wenn Gott an erster Stelle ist, dann können wir der Teufel widerstehen. Wir wollen, wie der Text sagte auch, wir wollen innerlich und äußerlich rein sein, aber wir sind unentschlossen, den Weg ganz zu folgen. Das ist ein Kampf, den jeder von uns hat. Und wir müssen lernen, diese Unentschlossenheit, bei Gott kommt es nicht an. Er will entweder ein Ja oder ein Nein. Wir sollten nicht in der Mitte sein. Was sagt er an einer Stelle? Er spuckt sie aus seinem Mund, sagt er. Er kann das nicht haben. Und so, wenn wir an Buße denken, ist echte Buße in dein Leben wichtig geworden? Für mich, als ich diesen Text hier durchgearbeitet habe, ich sehe, das ist eine sehr wichtige Sache. Ohne echte Buße können wir den Herrn nicht richtig dienen, weil wir uns nicht unter ihm richtig gestellt haben. Und eine andere Frage, ist unsere Haltung vor den Herrn demütig oder ist es hochmütig? Gott will, dass wir uns unterordnen und er brauchte demütige Herzen. Damit will ich schließen und wir beten jetzt zusammen. Heiland, wir danken dir so sehr, dass dein Wort vollkommen ist. Das Buch von Jakobus, Herr, ist ein Buch voller sehr, sehr wichtiger Worte und Sachen, was wir ernst nehmen sollen. Jakobus hat die Gemeinde gewarnt, dass viele hatten diese Probleme gehabt und wir haben die genauso. Und wir wollten bitten heute Morgen, Herr, hilf uns, dass wir dich nähen, sodass wir wirklich wieder der Teufel stehen können, was eigentlich ein Befehl ist. Wir dürfen nicht von ihm wegrennen. Aber wir können nicht da stehen, wenn wir nicht Gott genährt hat. Eine andere Sache ist, Herr, mit Buße. Hilf uns, dass wenn Buße geschehen soll, dass es nicht nur eine Entschuldigung ist, dass wir wirklich mit Herzen, mit Gefühl, mit allen da zusammenkommen und das ernst vor denen, die wir Buße tun, Herr, mit dir zusammen tun. Schenke uns diese Erkenntnis noch mehr und wir danken dir für diesen Text, der uns eine Hilfe ist, näher zu dir zu kommen und auch, Herr, für dich zu leben. Und wir danken dir im Namen Jesu. Amen.